Ja, ich werde morgen unterwegs sein, werde dort einen Tag in dem Teen Camp verbringen. Das ist ein größeres Zeltlager für Jugendliche im Sauerland. Und da werde ich dann morgen früh eine Bibelarbeit halten und auch morgen Abend. Ich hoffe, dass das Wetter ganz gut wird, nicht zu heiß, denn so dann mitten in einem großen Zelt, da könnte es dann ziemlich warm werden, dass die Jugendlichen auch alle gut konzentrieren können. Dafür könnt ihr dann gerne beten. Und ich hoffe dann gut wieder am Samstagabend oder irgendwann morgens früh am Sonntag zurückzukommen, um dann hier wieder mit euch Gottesdienst feiern zu können. Ja. Aber das, was wir heute Abend tun wollen, ist in erster Linie uns noch einmal mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, insbesondere da mit einem weiteren Gleichnis. Ich habe eines ausgesucht, das finden wir im Matthäusevangelium, und zwar ziemlich am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Es handelt sich dabei um das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Das ist, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, eines der am häufigsten ausgelegten Gleichnisse in der Kirchengeschichte und wahrscheinlich das am häufigsten dargestellte in der Kunst. Also wenn man irgendwelche Gemälde sieht, in vielen Kirchen wird das dargestellt, häufig im Zusammenhang mit dem Endgericht, dass dann eben auf der einen Seite die klugen Jungfrauen sind, auf der anderen Seite die dummen Jungfrauen, die einen brennende Lampen in der Hand haben und die anderen etwas frustriert dastehen, mit leeren Händen. Also ein Gleichnis, das darauf hindeutet, einmal gibt es ein Gericht Gottes, und wir können hier auf der Erde Entscheidungen treffen, je nachdem, wo wir dann in der Ewigkeit sein werden. Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Ich lese erst einmal den Text. Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen ähnlich sein, die ihre Fackeln nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen. 5 von ihnen waren dumm und 5 klug. Die Dummen nahmen nämlich ihre Fackeln, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in die Gefäße mit ihren Fackeln. Als aber der Bräutigam sich Zeit ließ, nickten sie alle ein und schliefen. Mitten in der Nacht aber gab es ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, um ihm zu begegnen. Da wachten alle jene jungen Frauen auf und brachten ihre Fackeln in Ordnung. Die Dummen aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst verlöschen unsere Fackeln. Die Klugen aber antworteten und sagten, dann wird es kaum für euch und uns reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft es für euch selbst. Als sie aber weggingen, um einzukaufen, kamen der Bräutigam und die Braut waren und gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türe wurde geschlossen. Später kommen aber auch die übrigen jungen Frauen und sagen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete und sprach, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Das ist, wenn wir uns da den Zusammenhang anschauen, das dritte Gleichnis, das aufmerksam macht auf unser richtiges Verhalten. Unsere Wachsamkeit darauf, dass Jesus einmal wiederkommt. Das ganze Kapitel 24 im Matthäusevangelium kündigt ja an, Jesus wird einmal wiederkommen und wir sollen dafür bereit sein. Es werden Kennzeichen genannt dieser Wiederkunft und es wird dann in verschiedenen Gleichnissen darauf hingewiesen, wir sollen das erwarten, dass Jesus wiederkommt. Übrigens ist auch dieses Augenmerk ganz wichtig, wenn wir uns das Gleichnis näher anschauen. Ich habe ja mehrfach betont, Gleichnisse, da soll man nicht jedes Detail deuten, das geht auch schief, sondern Gleichnisse haben ein Hauptgesichtspunkt, ein Hauptziel, was sie zum Ausdruck bringen wollen, und darauf sollen wir achten. Und das ist gemessen an dem Kontext eigentlich vollkommen klar. Das Hauptziel ist, und so kommentiert Jesus es ja auch am Ende, sei bereit, Jesus kann jederzeit wiederkommen, oder ich könnte es anders formulieren, sei bereit, du kannst jederzeit vor Jesus stehen. Das beinhaltet auch noch den Aspekt, dass du ja sterben kannst. Und dann vor Jesus stehst, das muss ja nicht das absolute Ende der Welt sein, sondern ist dann deines. Aber das Ergebnis ist hier dasselbe, nämlich dein Leben ist zu Ende und je nachdem, wie du hier gehandelt hast, hat es Auswirkungen für die Ewigkeit. Das ist das, was dahinter steht. Die Erzählung hier finden sich in mehreren Etappen. So wie das häufig ist, gibt es so einen Dreischritt. Erstmal wird die Ausgangssituation beschrieben, dann kommt es zu einem überraschenden Ereignis und dann wird das Ergebnis beschrieben. Also Ausgangssituation sind diese jungen Frauen, das überraschende Ereignis ist, plötzlich ist der Bräutigam da und das Endergebnis ist, die einen sind bei der Feier und die anderen nicht. Also so drei Schritte, um da näher hinzukommen. Die Rahmenbedingungen wird nur ganz knapp erzählt, und zwar so weit, wie sie für die Aussage, die Jesus beabsichtigt, nötig ist. Es gibt manche Fragen, die offen bleiben, die in der Geschichte gar nicht erklärt werden. Beispielsweise wird nicht gesagt, wer heiratet. Es wird nicht gesagt, wo geheiratet wird. Ja, es taucht nicht einmal die Braut auf in der ganzen Geschichte. Und da könnten wir noch mehr Fragen stellen, wo wir merken, hier wird sehr, sehr viel offen gelassen, was wahrscheinlich für die Aussage, die Jesus trifft, nicht von Bedeutung ist. Und deshalb erwähnt er das hier nicht. Es ist die Geschichte einer Hochzeit, wie sie schon ähnlich in Matthäus 22 erwähnt wird, wo sie auch ein Zeichen dafür ist, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Das ist wie ein endloses Hochzeitsfest. So wird das beschrieben. Und hier wird auch das Reich Gottes mit dieser Hochzeit beschrieben. Die Hauptpersonen dabei sind einmal der Bräutigam, denn der ist derjenige, der die Aktion ausführt, der handelt, und auf der anderen Seite jene 10 jungen Frauen, die dabei sind. Nun, ich möchte das Stück für Stück durchgehen. Wir fangen mit Vers 1 an. Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen ähnlich sein, die ihre Fackeln nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen. Ich habe stark die Vermutung, und das lässt sich durchaus aus dem Gesamtzusammenhang der Geschichte auch erklären, dass dieser erste Vers noch nicht zur direkten Handlung gehört, sondern eigentlich eine Überschrift ist. Denn hier steht ja die 10 Jungfrauen, die hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen. Ja, jetzt die Frage, wann gehen die denn eigentlich heraus? Nämlich noch gar nicht in Vers 1, sondern in Vers 6 und 7. Das heißt, die sind so lange noch im Haus und warten darauf. Wir dürfen uns hier nicht das Bild vorstellen der Frauen, die da draußen herumirren, irgendwo in der Nacht dann in die Ecke fallen und da schlafen und dann kommt zufälligerweise gerade der Bräutigam da vorbei. Sondern die sind hier zu Hause. Und das ist die Überschrift, die beschreibt das Gleichnis, handelt davon, von den Jungfrauen, die dann herausgingen mit dem Bräutigam. Und die einen eben waren vorbereitet und die anderen nicht auf das, was da kommt. Ich möchte ein paar Momente darauf verwenden, euch etwas mit Hochzeitsbräuchen in Israel auseinanderzusetzen. Denn das, was hier stattfindet, wird ja wahrscheinlich bei den Hochzeiten, die ihr durchgeführt habt, so nicht passiert sein. Ich weiß nicht, ob ihr da auch 10 Jungfrauen gehabt habt, die da mit Fackeln herumgelaufen sind, um dann den Bräutigam zu begleiten. Wahrscheinlich eher nicht. In Israel gab es diesen Brauch tatsächlich, und zwar insbesondere in Galiläa. Und Jesus stammte aus Galiläa, viele seiner Zuhörer kamen daher. Insgesamt gab es in Israel unterschiedliche lokale Hochzeitsbräuche. Es war nicht alles ganz einheitlich. Im Normalfall lief es so, dass der Bräutigam vor der eigentlichen Hochzeitsfeier, die in seinem eigenen Haus stattfand, wo hinterher auch die Braut leben sollte, dass er dann die Braut von ihrem Elternhaus abholte und dieser Weg vom Elternhaus der Braut zum zukünftigen Haus des Paares, das wurde begleitet von einem Festumzug. Und zu diesem Festumzug gehören beispielsweise jetzt diese Jungfrauen mit ihren Fackeln. Das war eine feierliche Angelegenheit und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Also wahrscheinlich ist die Szene, die wir hier vor Augen haben, diese Jungfrauen sind im Haus der Braut und warten jetzt, dass der Bräutigam kommt. Wir wissen nicht ganz genau, warum er dort sich verzögert. Und dann wollen sie gemeinsam zum Haus des Bräutigams gehen. Und das Ende der Geschichte ist dann im Haus des Bräutigams oder beziehungsweise der zukünftigen Familie, die da entsteht. Ihr habt jetzt sicherlich auch gemerkt, dass ich bei dem Vorlesen nicht so sehr von Öllampen oder so etwas gesprochen habe, sondern eben von Fackeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch in eurer Bibelübersetzung ist, wie das da wiedergegeben wird. Da ist nämlich das griechische Wort Lampas, also das klingt so ähnlich wie unsere Lampen, was damit gemeint ist, ist aber eben gerade keine Öllampe. Also das heißt, wenn ihr in den griechischen Wörterbüchern nachschaut, dann ist da klar, mit Lampas hat man normalerweise keine Öllampen bezeichnet. Übrigens, diese ganze Idee, dass es Öllampen ist, ist erst in der Theologie so ungefähr ums Jahrtausend aufgekommen. Da hat man nämlich in Abbildungen immer mehr die Jungfrau mit Öllampen dargestellt. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass die Leute zu diesem Zeitpunkt gar keine Ahnung mehr von Lampen gehabt haben. Zumindest zum Lampen in der damaligen Zeit. Nun, mit den Lampen war das nämlich insofern ein Problem. Die Öllampen, die waren ja nur kleine flackernde Lichter. Das ist ja ungefähr so wie eine Kerze. Also hier gibt es aber einige Schwierigkeiten. Die erleuchten nämlich nur den direkten Umkreis, wo du bist. Also es ist eher so eine kleine Funzel, die orientiert, die Orientierung gibt in der Wohnung, wo es eng umgrenzt ist. Draußen, im Freien, eine solche Öllampe anzuzünden, hat damals in Israel niemand gemacht. Einerseits, weil es gar nicht weit genug geleuchtet hat, hat ja nichts gebracht. Zweitens auch dabei, weil sie so klein ist, sofort vom ersten Windzug ausgeblasen wird. Also das hat man nicht getan. Wenn man draußen im Freien etwas erleuchten wollte, dann hat man da Fackeln genommen und dieser Begriff Lampas wird tatsächlich im Griechischen als für Fackeln benutzt. Also das, was die hier haben, ist eben nicht ein kleines Öllämpchen, was da vor sich hin brennt, sondern ist eine relativ große Fackel. Es gab zwei Formen davon, die man benutzt hat. Das eine war ein Stock, ein Stab, der dann eben mit Lumpen umwickelt war oder mit Wachs umwickelt war. Das wurde angezündet, das brannte relativ hell. Das brannte auch draußen. Nicht so lange wie die Öllampe, maximal 2 Stunden, danach war das dann vorbei. Und das andere, um was es sich hier wahrscheinlich handelt, ist dann eine Lampe, so eine Art Gefäßfackel nennt man das. Das heißt, ein langer Stock, da oben ist so wie eine Blechbüchse drauf, in der Blechbüchse ist Öl, dann stopft man da einen Lappen rein, und dann saugt der Lappen das Öl auf und dann brennt das richtig groß. Das ist ja anders als eine Öllampe. Eine Öllampe ist ja ein Gefäß, da ist dann nur so ein langer Docht und der brennt das viel kleiner. Aber hier mit einem großen Lappen und einem Ölgefäß und dann brennt das richtig hell. Aber wie gesagt, maximal 2 Stunden. Und das müssen wir uns hier vorstellen. Das ist der Ausgangspunkt. Und das, was die Frauen natürlich nicht gemacht haben, was manchmal intuitiv vorausgesetzt wird, die haben noch erst einmal die Lampe gar nicht angebrannt. Das steht hier ja auch gar nicht. Also an dieser Stelle steht bisher noch gar nicht, da steht nur, sie haben ihre Lampen dabei. Angebrannt werden die erst, wenn der Bräutigam kommt. Wäre ja auch unsinnig vorher. Ich meine, erstmal unsinnig, dann sind die 2 Stunden vorbei, alles weg, dann hätten auch die Klugen nichts mehr. Zweitens, wofür sollst du das verschwenden? Das ist ja Energieverschwendung. Drittens, die schlafen ja jetzt, warum sollen sie, wenn sie schlafen, alles hell erleuchten ringsherum? Viertens, sie sind ja noch zu Hause und zu Hause würde kein Mensch eine Fackel anstellen, macht das mal zu Hause in eurem Wohnzimmer, dann brennt gleich die ganze Wohnung. Die Fackeln steckt man eben nur draußen an. Also, das heißt, die haben ihre Fackeln dabei und die warten, bis der Bräutigam kommt und dann gehen sie nach draußen und stecken sie an. Das ist das Bild, was wir vor Augen haben müssen. Und dieses Bild korrigiert schon manche Fehlauslegungen, die manchmal hineingelegt werden, wenn gesagt wird, naja, die haben jetzt alles Öl verbrannt und den Happer hatten sie keines mehr. Das steht so in der Geschichte gar nicht drin. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass diese dummen Jungfrauen, die hatten von Anfang an gar kein Öl dabei. Sie hatten nur ihre leere Büchse da gehabt, ihre leere Fackel, und da hat man sich nicht Gedanken gemacht, was kommt denn jetzt weiter? Und das ist dann eben auch ihr eigentliches Problem, wo sie plötzlich herausgerissen werden, wenn dann der Bräutigam kommt. Also das heißt, hier handelt es sich wahrscheinlich nicht, auch von dem Wort her und auch von dem ganzen Umfeld her und von der Logik der Geschichte, nicht um eine Öllampe, die da hier brennt, sondern um eine Fackel. Das andere, was ich auch schon kurz erwähnt habe, ist, dass manchmal hier so im Kopf eine Szene entsteht, da sind so 10 weiß gewandete junge Frauen, die wandern da durch die dunkle Stadt und irgendwo schlafen sie ein. Das ist allerdings weder damals noch heute real vorstellbar. Stellen wir uns eine orientalische Stadt vor, es ist alles dunkel und irgendwo in einer Ecke liegen 10 Jungfrauen. Das ist unvorstellbar. Junge Frauen mussten geschützt werden. Das war ja noch viel schlimmer, als dass man gesagt hat, die können ja ihre Ehre verlieren, da mitten irgendwo im Freien. Und auf dem Feld schon gar nicht. Das wäre ja noch gefährlich, um wilde Tiere und all sowas, was die gab es ja in Israel damals. Also auch diese Geschichte ist mehr so eine, die in den Köpfen entsteht, die hier aber nicht der Realität entspricht, weder der Hochzeitsbräuche damals, noch wenn wir genau hinschauen, was in der Geschichte beschrieben wird. Denn da steht, sie gingen hinaus, steht dann erst Vers 7 und Vers 8. Das heißt, vorher sind sie scheinbar noch nicht hinausgegangen, sondern haben das getan, was alle Jungfrauen damals getan haben bei Hochzeiten. Sie haben zusammen mit der Braut darauf gewartet, dass der Bräutigam kommt und sie ihren Hochzeitszug beginnen können. Also das müssen wir uns als Ausgangssituation dabei vorstellen. Übrigens, ähnliche Bräuche gab es auch bei den Römern. Die hatten dann so einen Fackelzug, da hatten sie noch eine besondere Bedeutung dabei. Da sollte nämlich das Feuer vom Herd der Eltern zum Feuer des Brautpaares gebracht werden. Also so eine Kontinuität, Verbindung mit den Eltern dann zu dem Brautpaar hergestellt werden. Das gab es bei den Juden nicht so sehr, aber die wussten sicherlich von diesem Brauch, weil im Römischen Reich hatte man solche Sachen ja vor Augen. Und es gab ja auch Römer, die wohnten in Israel. Aber hier handelt es sich nicht um Römer, sondern sehr wahrscheinlich um eine jüdische Hochzeit, die hier stattfindet. Dann in Vers 2 haben wir, 5 von ihnen waren dumm und 5 klug. Eigentlich ist das ja eine bisschen seltsame Vorstellung, der Person meine ich jetzt. Also da wird jetzt gar nicht mehr gesagt, was die getan haben, das kommt alles erst hinterher, sondern wir werden von vornherein darauf eingestimmt, hier gibt es ein paar Dumme und ein paar Kluge. Für die Identifikation der Zuhörer damals, wie für uns heute, ist die Sache natürlich klar. Keiner wäre so dumm, sich mit den Dummen zu identifizieren. Also wird man im weiteren Verlauf der Geschichte genau darauf achten, was macht die Dummen denn zum Dummen? Und sofort weiß man, das würde ich natürlich nicht tun. Also hier wird nicht erst die Handlung beschrieben und nachher beurteilt, sondern hier wird von vornherein klar, die sind dumm. Vielleicht könnten wir sogar sagen, naja, weil sie eben dumm sind, tun sie das Ganze nicht, was sie hätten tun sollen, und die Klugen. Sonst rein äußerlich sieht die Sache erstmal gleich aus. Denn noch ist es ja nicht so weit, dass man die Fackel anstecken muss. Noch haben beide die Fackel, sieht äußerlich genau gleich aus, noch sind die alle schön gewandet, noch stehen sie da alle in dem Haus und warten. Das heißt, rein äußerlich sieht das erstmal alles ähnlich aus. Nur ein wichtiger Faktor fehlt, nämlich der, den sie für diesen Fackelzug brauchen, das ist das Öl dabei. Also Identifikation. Jetzt ist natürlich die Frage, wen können wir wohl damit verstehen? Wer ist damit eigentlich gemeint? Wir müssen hier später das Ganze auch noch deuten. Und eine Deutung, die sich hier sicherlich nahelegt, ist, diese 10 Jungfrauen stehen in einer gewissen Weise für die Gemeinde. Oder für diejenigen, die sich Gemeinde nennen, für die Kirche. Für diejenigen, die auf den Bräutigam warten, und Bräutigam, erinnern wir uns, ist ja ein Begriff, den Jesus auch für sich selbst anwendet, als der Bräutigam der Gemeinde. Und nun, häufig ist dann die Braut die Gemeinde, die Braut taucht hier aber nicht auf, stattdessen diese 10 Frauen. Es ist ja auch klar, weil das, was Jesus ausdrücken will, lässt sich durch eine Braut nicht ausdrücken. Denn wenn er sagen will, ein Teil, die kommen wirklich zum Bräutigam und die anderen nicht, ja, wie will man das denn mit einer Braut erklären? Wenn da jetzt eine Braut wäre, könnte man sagen, ja, ein Teil der Braut kommt in die Hochzeit und der andere Teil bleibt draußen. Das geht nicht. Also ist es nötig in dieser Geschichte, dass nicht die Braut im Mittelpunkt steht, sondern diese Brautjungfern, diese Jungfrauen dabei. Und bei denen wird dann die Sache ja klar, also ein Teil der Leute, die auf den Bräutigam warten, ja, und wer wartet auf Jesus Christus? Diejenigen, die sich Christen nennen. Denn diejenigen, die sich nicht Christen nennen, haben damit erstmal gar nichts zu tun. Also die warten darauf, aber wenn es dann soweit ist, wird nur ein Teil wirklich zu Jesus kommen, wird nur ein Teil von denen wirklich zu Gott kommen. Das ist ja übrigens, was Jesus auch ein Kapitel vorher dann noch erklärt, wo er sagt, bei der Auferstehung, da wird das so sein, nicht? Die einen werden malen, im Bett liegen, der eine wird entrückt und der andere wird da bleiben. Hier wird ja nicht automatisch gesagt, dass das immer Ehen sind, wo beide nicht gläubig wären oder einer nicht gläubig wäre, sondern das könnte durchaus auch sein. Der eine hält sich dafür, dass er dazu gehört, aber er wird bei Jesus nicht dabei sein. Also hier steckt dann möglicherweise etwas drin, dass da, wie Jesus es ja an anderer Stelle auch sagt, manche zu ihm kommen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und das getan. Aha, die haben sich scheinbar herausgedrückt, wir sind Christen, wir glauben ja an dich. Und dann stehen sie mal vor Jesus, dann wird ihr sagen, ich kenne euch nicht. Das scheint ja ganz ähnlich zu sein wie hier in dieser Geschichte. Da sind Leute, die meinen, die gehören dazu, aber sie haben ein wesentliches Element nicht erfüllt von dem, was eigentlich dazu gehört. Das ist das, was wir hier im Hinterkopf haben müssen. Vers 3. Die Dummen nahmen nämlich ihre Fackeln, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Hier wird dann erklärt, warum sie dumm sind. Und eigentlich ist ja vollkommen offensichtlich. Jeder von uns würde daran denken, wenn ich jetzt in der Nacht irgendwo durch die Gegend laufen will, stellt euch vor, heute macht man keine Fackel, sondern ihr habt eine Batterie, nicht eine Batterie, eine Taschenlampe. Nicht? Aber bei der Taschenlampe, ihr vergesst die Batterien oder nehmt nur leere mit. Und dann würden wir sagen, ja, das ist doch blöd. Was hilft dir die Taschenlampe, wenn du draußen im Dunkeln bist? Und du hast keine Batterie, dann gibt es nämlich kein Licht. Und genauso müssen wir auch hier sagen, die sind zwar äußerlich ausgerüstet, das Wesentliche, was sie brauchen, daran haben sie aber eigentlich nicht gedacht, nämlich das Öl mitzunehmen dabei. Das scheint hier. Wir brauchen jetzt nicht lange zu deuten, was das Öl ist, das wird hier in der Geschichte auch nicht näher erwähnt, zumindest nicht ganz definitiv. Es gibt dann in den Auslegungen verschiedene Hinweise darauf, manche sagen, das Öl sei der Heilige Geist oder sonst irgendwie etwas, das gibt die Geschichte selbst aber nicht direkt her. Wäre auch gewisse Probleme, die sich da aufwerfen würden, denn dann würde es ja bedeuten, man kann den Heiligen Geist bei Händlern kaufen. Nicht? Denn später sollen die Jungfrauen ja hingehen und sollen es bei Händlern kaufen. Also das wäre problematisch. Darüber hinaus, der Heilige Geist verbrennt dann plötzlich, der ist nicht mehr da. Was auch problematisch ist. Oder dann wird gesagt, wir können den Heiligen Geist teilen. Ja, wie willst du den Heiligen Geist denn teilen, wenn sie das vorschlagen? So, gebt uns einen Teil von dem Heiligen Geist und den Rest behaltet ihr. Das geht ja irgendwie nicht. Und dann merken wir, Heiliger Geist klingt zwar gut, ist aber wahrscheinlich in dieser Geschichte nicht gemeint. Sondern es wird gar nicht genau ausgedrückt, also nicht im Detail zumindest, was darunter zu verstehen ist. Sicherlich nichts, was man wirklich jetzt kaufen, sich aneignen kann, sondern es muss dabei und sich um mir handeln, sehr wahrscheinlich um etwas Innerliches, um meine Stellung zu Gott, die Echtheit des Glaubens oder etwas Ähnliches. Die Klugen nahmen Öl in den Gefäßen mit ihren Fackeln. Vers 4. Vers 5. Als aber der Bräutigam sich Zeit ließ, nickten sie alle ein und schliefen. Hier erfahren wir bei der Geschichte auch gar nicht, warum der Bräutigam sich verzögert. Normalerweise ja für eine Hochzeit ungewohnt, nicht? Also da ist ja normalerweise alles vorbereitet, wenn wir davon ausgehen. Wir können jetzt spekulieren. Er wurde aufgehalten, vielleicht die Vorbereitung fürs Fest dauerte noch länger, keine Ahnung. Aber das ist für die Geschichte nicht wichtig, deshalb erwähnt Jesus es auch nicht. Das, was er hier aber erwähnt, ist, dass alle einschlafen dabei. Also hier ist kein Unterschied zwischen den Guten und den Bösen, beziehungsweise zwischen den Dummen und den Klugen. Alle schlafen ein. Weil manchmal wird Schlafen ja auch als, naja, die passen jetzt nicht auf, die sind nicht bereit. Das spielt hier scheinbar alles keine Rolle. Deshalb kann man das jetzt auch verschieden deuten. Vielleicht ist es einfach die Länge der Kirchengeschichte, nicht? Alle irgendwie mit der Zeit vergisst man, dass Jesus wiederkommt. Aber eben nicht das Vergessen, dass Jesus wiederkommt, ist das Entscheidende, sondern ob man innerlich bereit ist, wenn er plötzlich kommt. Denn Jesus selbst sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ganz plötzlich. Und dann kann es sein, dass man das nicht direkt vorher so erwartet hat, aber jederzeit dafür bereit ist, wenn er kommt. Dieses Einnicken und Einschlafen wurde dann gelegentlich auch ausgedeutet, das sei jetzt das Sterben. Also sozusagen die, die entschlafen sind. Finden wir auch im 1. Korintherbrief einen Hinweis darauf, dass man jetzt sagt, erstmal alle entschlafen nach und nach, die Guten wie die Bösen, und dann ist plötzlich die Stunde der Wahrheit da, wenn sie nämlich vor Jesus stehen. Das wäre auch möglich. Also dass es sich hier um diesen Teil des Lebens handelt dabei. Das Kommen Jesu ist unvorhersehbar. Wir finden das ja auch schon in dem Hinweis darauf, dass vorher eben Jesus sich selbst als Bräutigam ja vergleicht, so in Matthäus 9, Vers 15, dann auch darauf hinweist, dass eben keiner Tag noch Stunde weiß, also auch da ähnliche Hinweise darauf. Dann Vers 6. Mitten in der Nacht gab es ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, um ihm zu begegnen. Also, jetzt ist der Bräutigam da. Sie wachen alle auf. Hier wird uns ganz nebenbei erwähnt, dass es auch noch andere Menschen gab, die im Haus waren. Denn diejenigen, die da schrien, sind ja nicht die Jungfrauen. Denn da steht im nächsten Vers, da erwachten alle jene Frauen. Also die haben nicht im Schlaf gerufen, sondern jemand anders hat gerufen, hat sie aufgeweckt. Jetzt ist es soweit. Möglicherweise Leute aus dem Gefolge des Bräutigams. Möglicherweise Leute in der Haus, die aufgepasst haben dabei. Und dieses plötzliche, mitten in der Nacht aufbrechen, erinnert uns wieder an diese Aussage Jesu, siehe, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Nicht? Keiner erwartet es, alle schlafen, plötzlich ist es soweit und man muss spontan dabei reagieren. Eigentlich will Jesus dazu sagen, er könnte jederzeit kommen. Wir haben gar keinen festen Punkt, wo wir sagen können, heute ist es soweit, morgen ist es soweit, in 100 Jahren ist es soweit. Und da soll wieder verstärkt zum Ausdruck gebracht werden, was wir auch am Ende des Gleichnisses lesen, sei jederzeit bereit dafür, dass Jesus kommt. Jederzeit bereit, dass du vor Jesus stehen kannst. Es entsteht jetzt eine Unruhe, wahrscheinlich wird der Bräutigam begrüßt, alle fallen sich dabei um den Hals, man muss sich orientieren, was man jetzt macht, die Frauen müssen ihre kleinen Handtaschen packen, um da alles drin zu haben, was sie mitnehmen dafür, die Fackeln müssen zusammengepackt werden, vielleicht noch der Mantel umgelegt, weil es draußen kühl ist. Diese ganzen Sachen werden uns nicht erwähnt. Es wird nur erwähnt, dass es ein großes Hallo gibt und dass sie jetzt langsam aufbrechen. Aber all diese Dinge müssen wir uns vorstellen. Also eine große Unruhe dort in dem Haus und während dieser Unruhe, da ist ja eben die Frauen sind wach geworden jetzt und dann brachten sie ihre Fackeln in Ordnung, weil sie ja nach draußen ins Dunkel wollten. Und weil wir wissen, in den israelischen Städten, da gab es ja auch keine Straßenbeleuchtung, das heißt, das Licht war ja auch nötig dafür. Und dann steht die Dumme, aber sagt zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst verlöschen unsere Fackeln. Also das heißt, scheinbar jetzt merken sie erst, dass sie in einem Problem sind. Und mit diesem Verlöschen, das heißt nicht, dass sie jetzt vorher schon gebrannt haben, sondern das heißt einfach, sie merken, wenn wir sie jetzt anzünden, dann brennen die eben nicht. Dann stellt euch vor, ihr habt da solch eine Fackel und da steckt lediglich der Lumpen drin, aber es ist kein Öl drunter. Dann passiert nämlich genau das, was hier steht, sonst verlöschen die. Wenn wir die jetzt anzünden, zack, das Tuch verbrennt und ist alles weg. Und deshalb gebt uns Öl, wir brauchen auch davon. Und jetzt ist die Frage ja, die wir uns stellen könnten und die in der Geschichte gar nicht beantwortet werden, warum teilen die das Öl eigentlich nicht? Also man könnte jetzt berechnen, was weiß ich, ihr steckt erst eure an und dann brennt die und dann hinterher ihr. Oder warum gehen sie nicht einfach mit denen, die ihre Fackeln angesteckt haben, mit? gibt doch genügend Licht. Könnte eine ohne Fackel oder mit falscher Fackel, mit leerer Fackel mit der anderen gehen. Wäre ja auch möglich. Aber diese ganzen Varianten werden gar nicht durchgedacht, weil sie für den Verlauf der Geschichte nicht von großer Bedeutung sind. Und scheinbar, weil Jesus ausdrücken will, das, was diese Frauen haben, die Klugen, das kann man eben nicht teilen. Das kann man nicht mitgeben. Es geht nicht darum, die Geizigen sozusagen zu loben, zu sagen, ja, die sind ja geizig, die sind ja böse. Sonst könnten wir eher erwarten, ja, teilt doch miteinander. Vielleicht denken wir an die Speisung der 5000. Man gibt weiter, was man hat, und alle werden satt davon. So könnte man sagen, hier eine wunderbare Ölvermehrung oder so. Nein, das ist aber alles nicht im Blick. Es soll nicht auffordern, Nächstenliebe zu üben, sondern es soll zum Ausdruck bringen, bei diesem Öl, das ist etwas, was den Glauben symbolisiert. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Das kann keiner dem anderen weitergeben. Das wird damit zum Ausdruck gebracht, in erster Linie. Denn sonst könnten wir auch fragen, na, jetzt sind sie im Hochzeitshaus. Normalerweise jedes israelische Haus hatte irgendwo eine Flasche voll Öl. Denn man hat das Olivenöl gebraucht, um das auf Brot zu streichen. Man hatte keine Margarine und keine Butter. Oder man hat es zum Backen benutzt. Jeder Haushalt hatte das. Hier merken wir, diese Geschichte versucht jetzt nicht nur eine realistische Situation wieder zu spiegeln, sondern will auf eine bestimmte geistliche Aussage hinaus. Dann Vers 9. Die Klugen aber antworteten und sagten, dann wird es kaum für uns und euch reichen, geht lieber zu den Händlern und kauft es für euch selbst. Dieser Ratschlag, den kommen sie dann ja auch nach, sie gehen los, wobei wir eigentlich sagen müssen, auch das passt schwer in die Geschichte hinein. Denn stellt euch mal vor, ihr seid mitten in der Nacht, ja wo wollt ihr denn zu Händlern was einkaufen gehen? Zur Tankstelle, nicht? Das wäre die Idee. Das gibt es auch den 24-Stunden-Shop, nicht? Die haben auch in der Nacht noch offen, ja. Aber dann müssen sie erst eine kleine Zeitreise unternehmen, ne, damit sie das dann schaffen. Normalerweise, die haben ja alle geschlafen, da gab es ja gar keinen Händler. Wir wissen übrigens aus der Geschichte auch gar nicht, ob sie überhaupt erfolgreich waren. Denn wenn sie hinterher bei dem Fest ankommen, da wird nicht berichtet, dass sie jetzt wirklich Fackel hatten oder Öl gehabt haben. Also ob das nun wirklich käuflich war oder ob das einfach ein Hinweis war und jetzt bleiben die irgendwo. Das, was wir wissen, sie kommen nicht mit dem Zug mit. Wo sie bleiben, was sie machen, spielt für die weitere Geschichte keine große Rolle. Aber auf jeden Fall, sie können nicht von dem haben, das ist scheinbar unteilbar, was diese klugen Frauen bei sich haben. Als sie aber weggingen, um einzukaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Also die bereit waren. Hineingehen ist übrigens ein Begriff, den Jesus auch manchmal benutzt, um zu beschreiben, wir gehen in das Reich Gottes hinein. Matthäus 1, Vers 23, Matthäus 28, Vers 20, da benutzt er genau diesen Begriff. Also hier ist es nicht nur, was man jetzt indirekt hört, wir gehen in einen Raum hinein, sondern schon derselbe Begriff, der auch benutzt wird für das Reich Gottes. Vielleicht denken wir hierbei auch an die Aussage Jesu in Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Denn es sieht ja so aus, als ob erstmal viele eingeladen worden sind zur Hochzeitsfeier. Die hatten ja die Einladung. Die gehörten zum Festzug mit dazu. Äußerlich zumindest. Aber sie waren eigentlich nicht wirklich mit dabei. Das ist das Tragische dabei. Hier ist wiederum ein Punkt, der zu der Geschichte der Hochzeitsfeier nicht so ganz passt. Also die verschlossene Tür beispielsweise. Denn bei orientalischen Hochzeitsfeiern in Israel, da hat man eine Tür nicht verschlossen. Denn normalerweise war das ganze Dorf daran beteiligt. Übrigens, viele hatten nicht mal Türschlösser, so hätte man das nicht tun können. Was es allerdings gab, und möglicherweise ist das der Gedanke, an den Jesus hier denkt oder deine Zuhörer dann denken, es gab in einigen Gegenden Israels das, wenn man bei dem Hauptfestgang war, also richtig jetzt gefeiert hat, gegessen hat, dann hatte man vor die Tür ein Tuch gehängt und das bedeutet, weitere Gäste nicht angenehm, also bleibt draußen. Das war so ein Symbol. Vielleicht meinte er das damit, aber dann war die nicht fest verschlossen, sondern man hat einfach so ein Signal gegeben, bleibt draußen. Nun, jetzt geht es ja auch noch weiter, da steht dann nämlich später, kommen aber auch die übrigen jungen Frauen und sagen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete und sagt, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Auch das passt ja eigentlich zu so einer normalen Hochzeitsfeier nicht. Also, erst einmal hat man einen Bräutigam nicht angesprochen mit, Herr, Herr, wir müssen uns ja davon ausgehen, wenn die zur Hochzeitsgesellschaft waren, die waren aus dem Dorf, die kannten den ja. Der hat mir gesagt, vielleicht Fritz, mach uns auf. Na, Fritz gab's damals nicht. Aber was weiß ich, Josef, mach uns auf, wir wollen auch mit feiern. Ja, und dieser Josef, warum sagt, ich kenne euch nicht? Das doch, wäre doch eine glatte Lüge. Die kommen doch aus demselben Dorf, das sind die Freundin seiner Frau oder seine, die sind mit dabei. Und hier merken wir verlassen langsam das Bild des Hochzeitszuges. Und jetzt sind wir plötzlich ganz dabei, nein, es geht gar nicht mehr darum, bei einer Hochzeitsfeier dabei zu sein, sondern es geht darum, wir stehen vor Gott Und Gott meint mit dem, ich kenne euch nicht, damit meint er nicht, dass er nicht wüsste, wer wir sind, sondern er will damit sagen, ich kenne dich nicht als derjenige, der zu mir gehört. So wie diejenigen, die ich zitiert habe, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Damit ist ja nicht gemeint, dass er intellektuell nicht wüsste, wer das ist, sondern er will damit sagen, ich kenne euch nicht als meine Jünger. Ihr seid Menschen, ihr seid meine Geschöpfe, das schon. Aber ich kenne euch nicht als meine Jünger. Und das ist das, was hiermit gemeint ist. Also nicht dieses Kennen, dass er nicht wüsste, wer es wäre, sondern ihr gehört nicht dazu, zu dieser Feier. Und das ist natürlich dann das tragische Ende dieser ganzen Geschichte dabei. Hier taucht dann die Hauptperson erst direkt handelnd auf. Vorher wissen wir nur, sie ist da. Hier ergreift sie das Wort und sie bestimmt dann auch, was zu tun ist. Diese jungen Frauen sind zu spät. Ich habe ihr gesagt, es wird nicht erwähnt an dieser Stelle, ob sie jetzt Öl haben kaufen können. Eigentlich wäre es auch überflüssig, denn sie brauchen das Öl gar nicht mehr. Im Bild des Hochzeitszuges ist es ja so, der ist ja lange angekommen. Was wollen sie dann noch erleuchten? Höchstens für sich selbst, aber sie mussten ja sowieso im Dunkeln schon durch das ganze Dorf tappen, um da möglicherweise das Öl zu finden. Das hätte alles nichts gebracht. Also das heißt, hier soll auch zum Ausdruck gebracht werden, selbst wenn du jetzt Öl hättest, vielleicht haben sie auch gar keins bekommen, jetzt ist es zu spät. Es bringt nichts mehr. Das wird zum Ausdruck gebracht dabei. Man kann den fehlenden Glauben, wenn ich es mal übertragen deute, eben nicht später nachreichen. Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe es mir jetzt überlegt, ich bin jetzt im Jenseits, ich stehe jetzt vor Gott, okay, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte es ja auch getan, komm, jetzt glaube ich auch. Dann sagt Gott, nee, ist zu spät. Das ist so ähnlich wie beim reichen Mann, dem armen Lazarus, als er dann im Jenseits ist, dann will er plötzlich anerkennen, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja auch an dich geglaubt. Und immerhin, der hat dann noch so viel Mitgefühl, dass er sagt, okay, für mich ist es zu spät, aber wenigstens schick doch hin, dass meine Brüder, die auf der Erde sind, dass die gewarnt werden, dass sie jetzt schon auf der Erde sich entscheiden können, mit Gott zu leben, an ihn zu glauben, und dafür wird das Wunder bestimmt wirken. Das wird hinterher verwehrt dabei und genauso ist es hier auch. Das, was wir im Hintergrund sehen, ist, wenn du nicht in der Situation, bevor der Bräutigam kommt, bereit bist, dann ist alles, was du nachher machen willst, zu spät. Dann gibt es keine Ausweg mehr. Eigentlich sollte uns das ja erinnern an das Gleichnis, was wir schon besprochen haben, nämlich vom Turmbau und vom Kriegszug. Da wird nämlich genau dasselbe gesagt. Wenn du etwas vorhast, dann überleg dir vorher, wie du es erreichen kannst. Und dann musst du Konsequenzen ziehen. Dann musst du etwas tun dabei. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du vor Gott stehen und dann kann es zu spät sein, wie das hier steht. Jetzt ist ja die Frage, die wir uns stellen können, was ist damit nun im Detail gemeint? Also wozu genau werden wir aufgefordert? In der Kirchengeschichte gab es verschiedene Deutungen dafür. So zum Beispiel hat Tertullian das ausgedeutet als, diese fünf Frauen seien die fünf körperlichen Sinne, sehen, hören, fühlen und so weiter. Und damit meinte er ja, das seien die Menschen, die eben nur an ihren Bauch denken, nur an das irdisch-sinnliche denken, aber das Übernatürliche nicht sehen, also den Kontakt zum Übernatürlichen nicht haben. Das wäre eine Deutung. Dann gibt es eine andere, die in der Kirchengeschichte häufig vertreten worden ist, die ganz stark das Ganze auf die Endzeit hindeutet. Da wird dann eben gesagt, meinetwegen diese 10 Frauen, das sind all diejenigen, die getauft worden sind in der Kirche. Aber die werden eben nicht alle gerettet. Das sind welche, die haben jetzt eine gute Voraussetzung, die könnten das Wort Gottes hören, die könnten Christen werden, aber die Taufe allein genügt nicht. Das ist vielleicht bei denjenigen, die dann ihre Fackel dabei haben. Nicht? Sagen, hier, ich hab sie doch. Die dann mal vor Gott stehen können und sagen, ich bin doch auch getauft. Und dann wird gesagt, es ist ja schön und gut, aber das Innerliche fehlt. Da fehlt was ganz Wesentliches. Der äußere Schein, der ist da. Du gehörst äußerlich zu einer Kirche, aber das rettet dich dabei eben nicht. Das wäre eine weitere Deutung. Manchmal hat man das im Mittelalter auch auf die Askese hingedeutet, also die Jungfräulichkeit hier wörtlich genommen und gesagt, ja, gut sind die, die Jungfrauen sind, nur hier wurde dann darauf gedeutet, die, die mit Überzeugungen auch Jungfrauen sind, nicht die, die äußeren Werke nur tun. Das wäre dabei, würde nicht helfen. In jedem Fall können wir sagen, sowohl in der Kirchengeschichte als natürlich hier auch in dem Text selbst geht es um Ermahnung. Dass ein Teil des Glaubens da ist und ein anderer nicht. Augustinus, wie viele mittelalterliche Mönche, die haben dann davon gesprochen, dass der Glaube, der ist da, also die Leute sagen, sie sind Christen, aber die Werke fehlen. Und tatsächlich haben wir in der Bibel ja so ein paar Stellen, die davon ausgehen, der Glaube ohne Werke ist tot. Also es könnten die Werke sein. Es sagt einer, er ist gläubig, aber da ist nicht zu sehen von dem, wie er gläubig ist und deshalb ist der Glaube eigentlich auch gar nicht da. Das heißt, es ist nur die äußere Hülle da von dem, was eigentlich Glauben ausmacht. Das wäre eine Möglichkeit, das zu deuten. Was wir allerdings hier nicht in Irrtum begehen dürfen, ist zu sagen, dann wären es die Werke, die uns retten. Das nicht. Die Werke wären in diesem Fall nur ein Indikator dafür, ein Nachweis dafür, dass der Glaube da ist. Also es geht nicht darum, die Werke retten, sondern die Werke zeigen uns nach dem Jakobusbrief, dass der Glaube da ist und lebendig ist. Also meinetwegen so, wenn ich sage zu meiner Frau, ich liebe dich, dann könnte sie jetzt sagen, wenn sie das gar nicht sieht im Alltag, gar keinen Ausdruck davon, dann sagt sie, nee, das stimmt ja gar nicht, erzählst du nur. Umgekehrt ist es aber so, nicht jede Frau, zu der ich meinetwegen helfe, die Tür aufzuhalten oder was weiß ich, einen Blumenstrauß zu geben, nicht jede Frau bin ich verliebt. Also hier ist das also umgekehrt. Nicht? Einerseits, meine äußeren Werke zeigen, stimmt das, aber nur allein die äußeren Werke sind kein Beweis dafür, dass diese Liebe da ist. Das kann ganz verschiedene Gründe sagen. Einfach Höflichkeit oder Bestechung oder sonst irgendetwas. Nicht? Das muss nicht wirklich Liebe sein. Also, das wäre ein Faktor. Ich könnte aber auch sagen, vielleicht ist es gerade umgekehrt. Dass nämlich das, was bei manchen Menschen da ist, sind die äußeren Werke, nämlich die äußere Frömmigkeit. Ja, was tun die? Gehen regelmäßig zur Kirche. Sie spenden irgendwelchen Werken. Sie machen ab und zu Gebete. Aber das, was fehlt, das ist das Innere. Diese Perspektive haben stärker die Reformatoren gehabt, als sie gesagt haben, wir haben zur damaligen Zeit in der katholischen Kirche so viel Äußerliches an Frömmigkeit. Da gab es die Wallfahrten, da gab es dann die Ablässe, da gab es große festliche Gottesdienste, Totenfeiern, für die Toten zu beten, Totenmessen. Aber das Wesentliche, was bei vielen Menschen damals fehlte, nicht bei allen, aber bei vielen, war eben nur das Veräußerlichte. Man hat es nur getan, um äußerlich dem Anspruch zu entsprechen, den die Kirche aufgerichtet hat. Aber die innere Überzeugung fehlte, der Glaube fehlte. Und da müssen wir sagen, das alleine genügt genauso wenig. Ja, da kennt ihr vielleicht dieses Beispiel. Wenn ihr es nicht kennt, dann erzähle ich es. Und wenn ihr es doch kennt, erzähle ich es trotzdem. Also, kennt ihr vielleicht das Gleichnis von dem Menschen, der sich dann in die Hundehütte kniete, den Knochen in die Zähne nahm und immer wieder anfing zu bellen? Ihr könnt es ja mal probieren. Also sucht ihr euch irgendwo eine Hundehütte, geht da hinein, fangt an zu knurren, wenn jemand vorbeikommt und wuh, zu sagen. Und jetzt könnt ihr mal darauf achten, werdet ihr dadurch zum Hund? Normalerweise nicht, nicht. Und hier ist aber das Äußere stimmt. Das Äußere, ihr macht genau das, was ein Hund tut. Also das heißt, die äußeren Werke, die stimmen. Aber das Entscheidende ist, das Innere ist nicht da. Du bist eben nicht als Hund geboren. Und dann kannst du noch so sehr äußerlich dich deine Kuscheldecke reinlegen und ein Halsband umlegen. Das wirst du nicht, du wirst kein Hund. Und es könnte sein, dass gerade das damit gemeint ist. Nicht nur der Glaube ist da, der hat keine Werke, sondern umgekehrt bei manchen Leuten ist das Äußere da. Aber der innere Glaube fehlt. Sie versuchen sich äußerlich zu benehmen, wie Christen sich benehmen, aber sie sind an sich gar keine Christen. Und dann werden sie einmal vor Jesus stehen und merken, das eigentlich Wichtige, nämlich das Innere, diese Hinwendung zu Jesus, die Vergebung der Schuld, die Erneuerung des Geistes, wie die Bibel das schreibt, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt und dich zu einem neuen Menschen macht, das ist nicht da. Und das ist natürlich eine Anfrage, die jetzt an all die gilt, die sich für Christen ausgeben. Und so ist das hier ja auch ein Gleichnis, was sich eben an Leute richtet, die meinen, dabei zu sein. Ich wiederhole nochmal, sie waren ja alle eingeladen zum Fest. Sie gehörten alle mit dazu. Nur dann in der Stunde der Wahrheit, wo überprüft wird, sind sie bereit dafür, zeigt sich, die waren zwar äußerlich dabei, aber innerlich eigentlich nicht. Und ich glaube, da ist die wesentliche Herausforderung. Es geht auch gar nicht so sehr in erster Linie darum, dass jetzt mit Gericht gedroht wird. Denn interessanterweise, von Gericht wird hier gar nicht viel geredet. Was mit den jungen Frauen passiert, die draußen vor der Tür sind, wird nicht erwähnt. Da steht nicht, die werden jetzt gequält und die werden ewig mit Zähneklappern, was weiß ich, da irgendwo draußen stehen und warten. Sondern das, was mir im Mittelpunkt steht, ist, bist du dabei? Hier wird mir das Positive betont. Nämlich die, die bei der Feier da sind, die, die sich daran freuen, mit Jesus unterwegs, also mit Jesus Hochzeitsfeier feiern zu können. Das scheint hier viel mehr im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist auch das, wo hier mit geworben werden soll. Der Abschluss, den Jesus hier macht in Vers 13, ist ja, also seid also wach, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde. Hier merken wir, hier hat er wieder ein anderes Bild. Denn wach sind die klugen Jungfrauen ja auch nicht. Also die schlafen ja auch. Also das heißt, hier geht er aus dem Bild der Hochzeit heraus und er sagt, wach auf, mach dir jetzt Gedanken, bevor Jesus wiederkommt. Verschlaf dein Leben nicht. Denn wenn es soweit ist, dann ist es zu spät, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine Herausforderung an alle uns, von uns selbst, entweder zu sehen, bin ich bereit dafür, ist dieses beides in meinem Leben da? Sowohl diese innere Entscheidung für Jesus Christus, der Glaube, das Vertrauen auf Gott und gleichzeitig auch das Leben nach außen, wo der Glaube sich in Taten manifestiert, in dem, was ich tue, was ich sage, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was wir auch in den letzten Tagen besprochen haben. Und beides gehört zusammen. Eines alleine genügt nicht. Nun, ich will an dieser Stelle Schluss machen, möchte auch gerne noch mit euch beten, aber hier sehe ich gerade, war doch noch eine Rückfrage. Bitte.
Mir kommt jetzt noch ein Gedanke zu dem, dass wir diese, es könnte ja auch sein, dass hier diese 10 Jungfrauen, weil es ja zur Zeit Israel von den Gläubigen gesprochen wird, dass er hier meint, alle, die dessen es von dem Wissen von dem Messias, von dem Hören, die einen sind die Jünger, die glauben, und die anderen sind die Juden. Das Öl wird so von dem Glauben, der Erkenntnis, dass er der Messias ist, und die anderen, die nicht dieses Öl haben, der Erkenntnis, weil sie einfach die Schriften nicht nur kennen und drin beten.
Mhm.
Und wenn Jesus kommt, passiert die Entrückung. Jesus kommt für die Gemeinde in den Himmel, und die anderen 5 Jungfrauen hilft für Israel, die bleibt da, weil ja hier sie ihn nicht als den Messias erkennen, und sie müssen dann nicht durch die Trübsal sein. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen einbaue, könnte es hineinpassen.
Es wäre theoretisch möglich, diese Auslegung gibt es in der Kirchengeschichte auch, dass man es auf Israel und die Gemeinde gedeutet hat, halte ich für hier nicht die erste Wahl. Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe, wenn ich das hier richtig sehe, ist ja, dass Jesus diese ganze Geschichte seinen Jüngern erzählt. Denn Anfang Kapitel 24 sehen wir, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm, zeigten den Gebäude und so weiter. Und dann steht, und als er, Vers 3, auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm, und dann hält er die ganze Endzeitrede. Das heißt, das Publikum sind nicht die ungläubigen Juden, die dazu hören, sondern das Publikum sind hier diejenigen, die seine Anhänger sind. Also das heißt, die Vorbilder der späteren Christen. So würde ich sagen, die erste Wahl handelt sich nicht herum, das sind die ungläubigen Juden, sondern hier will er die Jünger herausfordern, beziehungsweise all diejenigen, die sich später als Jünger Jesu betrachten, als Christen betrachten. Das scheint mir hier. Wir wissen das im Detail noch nicht, weil je nach den Evangelien kommt Judas ja erst später dazu und verrät ihn. Das heißt, er ist jetzt gerade unterwegs, denn beim Abendmahl trennt er sich und dann kommt er eben später wieder mit dazu. Also deshalb ist das hier nicht ganz klar, ob er dabei ist. Aber selbst wenn er dabei wäre, dann könnte man ja sagen, ist der Judas vielleicht der Prototyp für einen der Dummen, nicht, der äußerlich mit dazugehört und innerlich doch gar nicht dabei ist, der Glaube nicht fehlt. Also deshalb, ich habe in erster Linie den Eindruck, es handelt sich nicht um Juden und Christen als Gegenüber, sondern es handelt sich in denen, die sich Christen nennen, dafür, wer ist nun wirklich dabei und wer nicht. Es geht nicht darum, wie das manchmal auch gedeutet wird, jetzt darum, wer fällt ab und wer verliert sein Heil und so etwas, darum geht es gar nicht. Deshalb habe ich auch mehrfach betont, dass nämlich diejenigen, die am Ende nicht bei der Feier dabei sind, von Anfang an das Manko haben. Es geht nicht darum, dass sie mit der Zeit wegfallen, sondern von Anfang an wird gesagt, sind die dumm. Nicht erst durch ihr Handeln, sondern von Anfang an, sie sind dumm, weil sie das Öl eben gar nicht dabei haben. Also es geht nicht darum, dass hier Leute am Anfang gerettet wären und am Ende durch irgendwas Böses, was sie tun, plötzlich nicht mehr gerettet wären. Nein, sie sind erwählt, sie gehören auch in die Gemeinde mit hinein, aber sie sind nie richtig Christen geworden. Und das zeigt sich eben erst, wenn der Bräutigam kommt. Vorher rein äußerlich merkt man das noch nicht. Ich glaube, das ist das Hauptaugenmerk, auf das uns das Gleichnis richten will. Und dann passt es auch in den Gesamtzusammenhang, wo Jesus den Jüngern ja sagen will, das sind die Zeichen, dass ich wiederkomme, seid bereit dafür. Und das ist auch sein Kommentar am Ende. Sein Kommentar am Ende ist, seid bereit, wartet darauf. Hier ist nicht die Frage, kehrt vom Judentum um oder so, sondern seid bereit, seid ihr jetzt bereit dafür, dass ich kommen kann? Also er ist ja schon da, aber für sein zweites Wiederkommen. Und das heißt, ist der Glaube da und ist der Glaube auch lebendig, dass er sich durch das Leben, durch die Werke zeigt. Gut, ich werde jetzt mit euch beten. Herr Jesus, vielen Dank auch für dieses Gleichnis und vielen Dank, dass wir uns als Christen darauf freuen dürfen, einmal in der Ewigkeit bei dir zu sein und dass das sein wird wie ein herrliches, endloses Hochzeitsfest. Wir freuen uns darauf. Und vielen Dank dafür, dass du uns ausrüstest dafür, da wo wir deine Kinder geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Klarheit darüber gibst, ob wir nun zu der Gruppe der klugen oder der dummen Jungfrauen gehören. Ob unser Glaube tatsächlich da ist oder ob es nur eine Illusion ist, die wir uns selbst einbilden oder vorspielen. Ob wir uns festhalten an irgendwelchen äußeren Dingen oder ob wirklich innerlich Glauben da ist. Ob wir uns vielleicht nur Glauben einbilden und wir sehen in unserem Leben, da ist gar nichts zu sehen davon. Dann öffne du uns die Augen, jetzt wo noch Zeit ist, sodass diejenigen, die diesen Schritt nicht getan haben, deine Kinder werden können, um dann auch in Ewigkeit bei dir mit dabei zu sein. Und dann nicht einmal davor, dir stehen zu müssen, um zu erkennen, das war alles nichts. Da habe ich diesen Glauben eigentlich gar nicht gehabt. Ich gehöre nicht dazu, auch wenn es äußerlich so aussah. Ich möchte dich bitten, dass du uns da auch Kraft gibst, andere Menschen darauf hinzuweisen, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen können, einmal in deiner himmlischen